Was ich von einem Mörder über die Liebe, Beziehungen und Veränderung lernte. Liebes Leben, eigentlich wäre heute wieder eine Podcast-Folge mit Uschi dran. Aber die Maus, die sitzt auf Kreta und hat hoffentlich ein kühles Kaltgetränk in der Hand und lässt sich es gut gehen und genießt sich und das Leben und ihren Urlaub. Deshalb nutze ich heute mal die Zeit, um über ein, finde ich, sehr spannendes, interessantes, wichtiges Thema zu reden, nämlich über, dass Veränderungen immer möglich sind. Und warum ich das so genau weiß, weil ich einfach schon mit sehr, sehr vielen Menschen in meinem Leben arbeiten durfte, wo man vielleicht gedacht hätte, die ändern sich nie. Und ich mag heute mal über einen Arbeitsbereich reden, der mich einfach über 20 Jahre meines Lebens ja begleitet hat. Viele von euch wissen das vielleicht. Ich habe ja viele Jahre als Traumatherapeutin gearbeitet und habe viele Jahre in der Rehabilitationseinrichtung für haftentlassene Männer und Frauen gearbeitet. Ich habe viele Jahre im Knast gearbeitet. Ich habe viele Jahre mit schweren Gewalttätern Antigewalttraining gemacht. Ich habe mit langzeitinhaftierten Männern gearbeitet. Das heißt, es waren Gewalttäter, Männer, die organisierte Kriminalität durchgeführt haben. Es waren aber auch Mörder dabei, Drogenabhängige, Alkoholabhängige. Alles Menschen, die erstmal schwere Straftaten begangen haben. Ich habe auch mit Frauen viele Jahre gearbeitet, auch in der Rolle als Therapeutin, natürlich mit Frauen, die Opfer von Gewalt, von Trauma, von Missbrauch, von all den schwierigen Themen geworden sind, über die man nicht einfach so reden kann. Und habe einfach viel Erfahrung sammeln dürfen von Menschen, die wirklich schlimme Dinge im Leben getan und auch erlebt haben. Und ich kann wirklich sagen, dass Veränderung grundsätzlich immer möglich ist, egal was jemand erlebt hat und auch egal was jemand getan hat. Weil alles muss man in einem Kontext sehen. Und ich mag dir heute eine Geschichte erzählen von einem Menschen, der mich mehrere Jahre tatsächlich begleitet hat, beziehungsweise den ich viele Jahre begleiten durfte. Und der mir einfach gezeigt hat, wie wichtig Liebe ist, wie wichtig Beziehungen sind und wie gut Veränderung trotzdem immer möglich ist. Das ist ein Mensch, der mir erlaubt hat, seine Geschichte zu erzählen. Nicht nur jetzt hier im Podcast, sondern an vielen Stellen. Ich habe ihn lange Zeit mitgenommen, sogar zur Fachhochschule, weil er sich damals angeboten hatte, einfach jungen Menschen zu zeigen, ey Leute, ne, ich habe schlimme Sachen gemacht, ich habe daraus gelernt, ich habe mein Leben verändert und guckt, was heute aus mir geworden ist. Und ich möchte euch einfach zeigen, dass Veränderung möglich ist. Deshalb weiß ich, dass er sehr fein damit wäre, wenn ich auch hier jetzt in einem Podcast diese Geschichte erzähle. Er war auch lange Zeit sogar in Bielefeld, damals sogar als Werbeplakat auf der Straßenbahn. Also manche kennen vielleicht das Gesicht von damals. Ich mag den Namen jetzt nicht nennen, aber er ist jemand, der rausgegangen ist, ne, der nach 33 Jahren Haft seine Geschichte erzählt hat, der diese Geschichte auch zur Verfügung gestellt hat, der mich auf Fachtagen begleitet hat und mit dem ich eine sehr spannende Lebenszeit erlebt habe, weil einfach die Geschichte, die er zu erzählen hat, die Geschichte, die er erlebt hat, die Dinge, die er getan hat und wie er letzten Endes damit umgegangen ist nach 33 Jahren Haft, schon sehr besonders sind. Ne, also er ist schon jemand, der natürlich sehr lange Haftzeit hinter sich hatte. Er war verurteilt wegen unterschiedlichsten Straftaten und ich glaube, es gibt kaum eine, die er ausgelassen hat. Die führten von Kleinkriminalität über Mord, über sexuelle Nötigung, über Betrug, über Überfälle. Also da ist wenig, glaube ich, was er nicht gemacht hat. Und er ist dafür halt fast konsequent 33 Jahre am Stück mit nur ganz kurzen Unterbrechungen in Haft gewesen. Das heißt, er hat viel Zeit seines Lebens wirklich hinter verschlossenen Türen verbracht. Er ist sehr früh schon inhaftiert worden und ist als Jugendlicher schon auffällig gewesen und ist dann sehr früh für Mord eben lebenslang verurteilt worden, ist dann einmal kurz rausgekommen, hat dann im besoffenen Kopf eine damalige Bekannte im Fahrstuhl sexuell genötigt. Eine Straftat, an die er sich gar nicht erinnern konnte, weil er volltrunken war. Nichtsdestotrotz ist dann natürlich, ist er wieder in Haft gekommen. Und es gibt nichts, was seine Taten entschuldigt. Gar nichts. Alles, was ich hier sage, ist nicht, um das zu schmälern oder um zu sagen, ach ja, war ja nicht so schlimm oder ach ja, war ja eigentlich doch ein Guter und hat einfach nur viel Pech gehabt. Nein, überhaupt gar nicht. Das hat er selber auch nie gemacht. Also er hat nie versucht, sich da irgendwie rauszureden oder es kleiner zu reden. Er hat immer dazu gestanden, dass er einfach viele schlimme Dinge getan hat, dass er Menschen verletzt hat, dass er einem Menschen das Leben genommen hat. Es war kein vorsätzlicher Mord. Es ist aber, er hat in Kauf genommen, dass bei einer Aktion, wo er jemandem was gestohlen hat, dieser Mensch zu Tode gekommen ist, weil er hingefallen ist und mit dem Kopf aufgekommen ist. Alles so Sachen, die, wenn man sie liest, erstmal denkt, oh Gott, so viel Pech kann ein Mensch gar nicht haben. Aber ja, es ist so, ne? Manchmal macht man Dinge, die einem in der Konsequenz nicht bewusst sind, die aber, man nimmt sie in Kauf, dass dabei was Schlimmes passieren kann. Bei jeder Schlägerei kann jemand fallen und kann zu Tode kommen. So wie auch in diesem Fall. Und dann ist das Mord, wenn man es in Kauf genommen hat. Also ich will gar nicht jetzt so viel unbedingt auch über die Taten an sich reden. Jede Tat, jede einzelne war schlimm. Auch wenn ich drogenabhängig bin, das war ja auch eine Zeit lang, wenn ich der Oma die Handtasche klaue, wo sie gerade ihre Rente von der Bank abgeholt hat, dann ist das in sich eine schlimme Sache, weil ich nehme gerade jemandem Menschen da sein Monatsgeld weg. Und das ist moralisch, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne, das ist alles überhaupt nicht akzeptabel. Also nochmal, es geht nicht darum, die Sachen, die er gemacht hat, zu entschuldigen. Keine Frage. Er hat Schuld auf sich geladen. Er hat diese Schuld gesühnt, wenn man das überhaupt irgendwie kann. Also ich weiß nicht, wenn man Angehöriger ist und hat einen Menschen verloren, ich weiß nicht, ob diese Tat jemals gesühnt werden kann. Aber wir haben ein Strafgesetz und ein Strafgesetz sagt, hey, dafür gehst du 20 oder 25 Jahre, wenn es das Höchstmaß ist, in Knast. Und dann hast du deine Schuld abgegolten. Ich glaube, das Bewusstsein, dass er sich schuldig gefühlt hat, das ist sein ganzes Leben geblieben. Und ich mag einfach diese Geschichte heute erzählen, weil so oft Menschen ins Coaching kommen, die mir erzählen, warum sie sich nicht verändern können oder dass sie sich nicht verändern können oder dass es so schwer ist, sich zu verändern und dass sie sich so schuldig fühlen oder dass sie sich schämen für irgendwas. Und ich kann das so, so gut verstehen, weil dieses, ich habe mich einer Sache schuldig gemacht, was auch immer das ist. Ich glaube, Mord ist mit eins der schlimmsten Dinge, die ich ja letzten Endes machen kann oder begehen kann. Ich nehme einem anderen Menschen ein Leben. Ob das jetzt bewusst war, weil ich eifersüchtig war oder weil ich im Affekt gehandelt habe, weil ich vielleicht meine Frau mit ihrem Liebsten oder Geliebten überrascht habe und dann bin ich ausgerastet. Oder ich habe es ganz strategisch gemacht, aus Neid, aus Groll, aus Missgunst, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt unterschiedliche Motivationen, die mich dazu bringen, ein Mörder oder eine Mörderin zu werden. Und ich hab diverse Geschichten erlebt und habe auch die Menschen dazu erlebt. Und ich kann bei fast allen sagen, hätte ich die auf der Straße getroffen, hätte ich es nie gedacht. Keiner hat auf seiner Stirn tätowiert, ich bin ein Mörder, ich war ein Mörder. Das ist so nicht. Es hat auch keiner da oben stehen, ich missbrauche mein eigenes Kind oder ich schlage meine Frau. Das steht da ja nicht. Das heißt, es sind schon erstmal Menschen, mit dem man vielleicht sogar abends ein Bier trinken gehen würde. Mich haben auch häufig Menschen gefragt, warum kannst du diese Arbeit machen? Oder wie kannst du diese Arbeit machen? Oder wie kannst du mit diesen Gewalttätern arbeiten? Wie kannst du mit diesen Sexualstraftätern arbeiten? Und ich habe mich das selber natürlich auch oft gefragt. Und ich kann immer nur wieder sagen, das sind Menschen, die ich auch mag. Das sind Menschen, mit denen ich auch arbeiten kann. Und die sind nicht einfach nur böse oder die sind nicht einfach nur schlimm und die sind nicht einfach nur schlecht. Und ja, nochmal, das heißt nie, dass ich gutheiße, was jemand vielleicht gemacht hat. Aber ich kann auch in diesen Menschen etwas Gutes sehen. Ich kann auch sehen, dass es trotzdem manchmal Väter sind, dass es trotzdem Freunde sind, dass es trotzdem Ehemänner oder Ehefrauen sind, dass es trotzdem Menschen sind, die auch gute Dinge tun. Das mag für manche Menschen irritierend sein und das verstehe ich auch total. Aber mir hat es geholfen, diese Arbeit zu machen. Und ich fand es immer wichtig, jemanden nicht nochmal zu verurteilen, weil das hat ja das Gericht schon gemacht. Die sind ja schon verurteilt worden, wenn ich mit ihnen quasi in die Arbeit gegangen bin. Das heißt, ich musste nicht nochmal selber das Ganze verurteilen. Das steht mir auch gar nicht zu, wer bin ich. Und ich musste ja irgendeinen Weg finden, zu sagen, hey, mir ist Prävention aber viel lieber, als das, du wieder rausgehst und machst wieder Mist und keiner hat dir geholfen, aber vielleicht dich zu verändern. Weil keiner wird als Mörder geboren, keiner wird als Straftäter geboren, keiner wird als schlechter Mensch geboren, sondern das passiert im Laufe des Lebens. Und mich hat immer interessiert, was bringt einen Menschen dazu? Was bringt einen Menschen dazu, auf die Straße zu gehen, jemand anders zu beklauen und vielleicht zu riskieren, dass wenn ich Gewalt anwende, dass der andere vielleicht sogar ums Leben kommt. Und das ist so der Teil, wo ich sage, ich habe von diesem Menschen, den ich so viele Jahre begleitet habe, so viel gelernt, weil er mir erlaubt hat, seine Geschichte von Kindheit an einfach zu rekonstruieren und wo Sachen wie Beziehung und Liebe einfach eine große, große Rolle gespielt haben. Oder sagen wir mal in diesem Fall die Abwesenheit von. Und es geht auch hier nicht darum zu sagen, naja, der hat halt böse Eltern gehabt, deshalb hat er böse Dinge getan. Nein. Seine Eltern haben das Beste gegeben, was sie geben konnten. Ne? Das ist von einer, die sind aus einer alten Generation, würde man noch sagen. Also er selber ist inzwischen ja auch schon über 80, mindestens. Und seine Eltern sind dementsprechend auch, die waren auch schon älter, als er damals zur Welt kam. Und sie hatten gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Und die waren in einer Lebenszeit, wo sie schon älter waren, wo sie noch versucht haben, aus ihrem Leben irgendwie das Beste rauszuholen. Aber sie hatten beide Krieg erlebt und sie waren beide nicht die empathischsten Menschen. Der Vater hat sehr versucht, seine Erziehung mit Gewalt durchzusetzen und mit Feld, wie nennt man das, Feldwebel-Manieren. Also es wird das gesagt, nein, das getan, was ich sage. Die Mutter hat versucht, es eher mit, ich habe keine Zeit für dich und der Vater wird schon wissen, was er tut und ich habe eigentlich auch keinen Einfluss darauf und ich ignoriere irgendwie, wer du bist, was du bist. Also die Bedürfnisse von ihm selber hatten einfach gar keinen Platz in ihrem Leben. Ne, sie hat sich versucht, um alle zu kümmern. Sie hat versucht, den Laden, den sie damals hatten, am Laufen zu erhalten. Aber Liebe war nicht ihr Ding. Das heißt, dass dieser Junge rangewachsen ist, ohne eine Idee davon zu haben, was es heißt, eine liebevolle Bindung zu seinen Eltern zu haben. Also Empathie hat er einfach nicht gelernt. Dann war die Familie nicht so reich und er hat in einem Wohnviertel gelebt, wo daneben an aber eine sehr reiche Wohngegend war. Und er hat halt gesehen bei seinen Schulkollegen, dass die anders aufgewachsen sind, dass die mehr zur Verfügung hatten. Und er hat sich einfach relativ früh schon das genommen, was er wollte. Und das hat natürlich zu Konflikten geführt und das war nicht immer hilfreich im Leben für ihn. Aber er hat kein Einfühlungsvermögen dafür gehabt, ne, weil er hat es nicht gelernt. Das war so das Gesetz des Starken oder der Stärkeren auf der Straße. Er hat viele Jahre in Gangs verbracht, in Gruppierungen, auch in Motorradgangs. Und da galt das Gesetz des Starken. Und er war stark. Er hat sich sehr schnell stark gemacht. Er hat sich sehr schnell in die Leaderrolle emporgehoben und konnte sich durchsetzen. Hat ein bisschen natürlich das Verhalten seines Vaters imitiert. Es wird das getan, was ich sage. Und ist, wie gesagt, relativ früh straffällig geworden. Hat dann im Knast eigentlich erst Menschen kennengelernt, mit denen er über Jahre hin Beziehungen aufgebaut hat. Das hört sich jetzt crazy an, aber so war's. Weil dadurch, dass er Langzeit inhaftiert war, war er ja mit vielen Menschen auf sehr engem Raum über viele Jahre zusammen. Und es waren auch andere Menschen, die einen Mord begangen hatten oder schwere Straftaten. Und man teilte sich eine Zelle zum Beispiel. Das heißt, da haben zwei Männer, er war auch eine Zeit lang im Vollzug, wo die Türen geöffnet waren, also in einer Wohngruppe, auch als junger Mensch ja noch. Das heißt, man hat eine Wohngruppe, wo man jahrelang mit den gleichen Menschen zusammen ist. Und da hat er angefangen, Beziehungen zu entwickeln. Er hat durch Gespräche angefangen zu merken, okay, es gibt noch mehr, außer sich einfach das zu nehmen, was man haben will. Und es gibt Menschen, die leiden darunter. Aber er hat natürlich auch alles das, was es im Knast zu lernen gibt, an wie komme ich hier durch, wie schaffe ich diese Zeit zu überstehen. Und im Knast selbst gibt es eine starke Hierarchie. Hat er natürlich auch wieder gelernt, sich durchzusetzen. Es wurden Drogen konsumiert, es wurde Alkohol selbst gebraut. Also all das, was man kennt aus Filmen, ist passiert und passierte auch. Und er hat irgendwann auch Ausgang gehabt. Und wie ich gerade am Anfang ja schon sagte, ist er dann durch Trinken in die nächste Straftat gerutscht und hat einfach wieder eine hohe Kelle bekommen. Und so ging das so durch sein Leben eigentlich durch. Er hat es im Knast geschafft, sich in Männer zu verlieben. Er hat sich auch in Frauen verliebt, von denen er besucht worden ist. Es gibt auch interessanterweise eine hohe Faszination von Frauen, die Mörder im Knast besuchen. Das hört sich so plakativ an, Mörder. Aber ich glaube, es verdeutlicht einfach, was ich damit sagen will. Es sind Menschen, die einen Mord begangen haben. Ich finde so, der Mörder. Ich habe es genutzt für den Titel auch, weil es deutlich macht, worum es geht. Eigentlich mag ich lieber sagen, Menschen, die eine Straftat begangen haben, wo jemand zu Tode gekommen ist. Aber es gibt Frauen, die das fasziniert. Ne? Und er hat einfach festgestellt, dass er für sich fähig ist, Männer wie Frauen zu lieben oder sich zu verlieben. Und erstmal im hohen Alter von Ü50 hat er angefangen, wirkliche Liebesbeziehungen aufzubauen. Da war er noch in Haft. Er ist dann irgendwann in den Offenen gekommen. Das heißt, er konnte tagsüber arbeiten draußen, ist abends immer wieder zurück in Haft gegangen. Aber er konnte anfangen, Beziehungen zu führen. Das waren jetzt alles noch keine super Beziehungen, aber er hat verstanden, dass es Geben und Nehmen gibt. Er hat viel Therapie natürlich auch gemacht, hat viel Gespräche gemacht. Und als ich ihn letzten Endes kennengelernt habe, da hatte er ja schon 33 Jahre Haft hinter sich. Da war er schon viele Jahre im offenen Vollzug. Und als ich damals, ich weiß es noch wie heute, als ich diese Akte gelesen habe, also ich habe in einer straffälligen Hilfe, wie gesagt, gearbeitet, dann kriegt man die Akte auf den Tisch und kann sagen, hier, der hat sich beworben, lies mal, wäre das jemand, den ihr bei euch in der Wohngruppe aufnehmen wollen würdet. Und dann liest man das und man guckt als erstes auf das Strafregister und da waren dann 35 Einträge und man denkt nur, oh, what the fuck. Was ist das für ein schwerer Junge sozusagen, ne? Also wie kann man mit, also das ist ja, der ist ja, das muss ja voll der schlimme Typ sein. Und dann kam er und setzte sich hin und hatte so graue Haare und hinten so ein Zöpfchen und war irgendwie total lieb. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gedacht, was ist passiert? Was ist passiert? Wie kann das alles zu dir passen? Und ja, dann haben wir angefangen zu reden, wir haben uns kennengelernt und mir war klar, irgendwie, das ist ein Mensch, der mich fasziniert. Ich hatte auch überhaupt keine Angst, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass das wieder passieren könnte, weil ich glaube, er hat sehr gut beschrieben, was für eine Transformation oder für eine Metamorphose oder was für Veränderungsprozesse er einfach im Laufe der Jahre durch Gespräche, durch Therapie, durch Bindung, durch all das, was er erlebt hat, verstanden hat. Nämlich, dass er schlechte Startbedingungen hatte, dass er es nie gelernt hat, aber dass es immer möglich war, neue Erfahrungen zu machen, indem er neu angefangen hat, über sich nachzudenken, indem er verstanden hat, dass er immer wieder anders auf andere Menschen zugehen kann und dann auch was anderes zurückbekommt. Natürlich war es super schwierig, über Dinge wie Schuld und Scham zu sprechen. Das ist, ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich im Laufe der Jahre über diese Themen geführt habe. Ich habe auch lange mit dem Pfarrer damals, das war alles Bielefeld, Brackwede 2 im Vollzug, auch Gruppen geführt, wo Menschen mit Langzeitinhaftierungen viele Jahre ja vor Ort waren. Also ich habe viele auch 13, 15 Jahre begleitet, die von der U-Haft quasi bis zum Ende ihrer Haftzeit da waren. Und natürlich, wenn man so schlimme Dinge getan hat, dann kriegt man von außen Schuld zugeschoben, man gibt sich selber die Schuld. Aber irgendwann kommt man raus und dann lebt man weiter. Und irgendwann hat man sich entschieden, weiter zu leben. Manche haben auch gestruggelt, haben versucht, sich das Leben zu nehmen, hat er auch. Hat dann aber irgendwann entschieden, nein, okay, ich bin immer noch hier und es hat irgendeinen Sinn. Und vielleicht kann mein Leben noch irgendeinen Sinn haben. Nämlich indem ich vielleicht nachher die Chance habe, anderen Menschen zu zeigen, hey, geh nicht meinen Weg, sondern wähle einen anderen Weg. Mach nicht einfach das, was dir in dem Moment vielleicht richtig erscheint, wenn du weißt, dass die Konsequenz aber etwas ist, mit der du vielleicht gar nicht leben kannst, sondern überleg dir vorher, was will ich, wer bin ich, was brauche ich im Leben? Versuch nicht, Menschen grundsätzlich abzulehnen, nur weil die andere mal wehgetan haben, sondern verstehe, dass jeder Mensch eigen ist, anders ist, individuell ist. Und nur weil deine Eltern vielleicht nicht die brauchbarsten, hilfreichsten Eltern waren, heißt es nicht, dass du nicht liebenswert sein darfst oder auch nicht liebenswert bist. Aber sich damit zu beschäftigen, war viele Jahre lang natürlich nicht sein Thema. Irgendwann ist es aber gekommen und dann hat es pling gemacht, so hey, ich bin auch ein Mensch. Und ja, ich habe zwar Schuld auf mich geladen, aber ich habe trotzdem noch das Recht, was Gutes aus meinem Leben oder aus dem Rest meines Lebens zu machen. Und ja, ich schäme mich für das, was passiert ist, aber trotzdem darf ich glücklich werden. Und irgendwann auch der Punkt, ich darf auch jetzt glücklich sein. Und es war wirklich auch schön. Er hatte Ideen, ne? Ich weiß noch, wir haben seine Wohnung gesucht und wir sind ganz am Anfang, als ich ihn abgeholt hatte, damals an so einem Wohngebiet vorbeigefahren. Da stand ein großes Hochhaus. Das war damals in Ummeln, wo er sagte, ah, das wird mir gefallen, so in so einem Hochhaus irgendwie. Das hatte ich mir immer schon mal vorgestellt. Man hat eine schöne Aussicht vielleicht und ja, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann war es tatsächlich so, dass wir genau in diesem Haus exakt eine Wohnung für ihn bekommen haben. Und er war so happy, dass sich dieser Wunsch auf einmal für ihn erfüllt hat, nachdem sich viele, viele Jahre lang einfach die Wünsche nicht so erfüllt hatten. Und dann hat er zwei Katzen sich geholt. Und es war wirklich, wirklich schön zu sehen, wie liebevoll er auch mit diesen beiden Katzen war. Und auch danach er angefangen hat, sich wieder zu verabreden mit Frauen. Und die erste Beziehung war jetzt nicht so toll. Es lag aber auch viel mit an der Frau. Aber die zweite, das war einfach total süß. Und die hat auch lange gehalten. Und die ist dann irgendwann gestorben, weil sie sehr krank war. Aber die beiden waren wirklich wie Patt und Patterchen. Sie kannte auch seine Geschichte. Das haben wir auch zusammen erzählt, das haben wir zusammen besprochen. Und für sie war einfach nur noch der Mensch wichtig, der heute vor ihr saß. Ne? Und sie sagte auch, jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und wer bin ich, dass ich das jetzt heute nochmal, wie ich auch schon sage, dich dafür nochmal verurteilen kann. Du hast daraus gelernt, heute sehe ich dich, wie du bist. Und heute bist du ein interessanter Mann, heute bist du jemand, der sehr fürsorglich ist, heute bist du jemand, der gut für mich ist, der mir gut tut. Und das ist es ja letzten Endes. Er konnte irgendwann Beziehungen führen, in denen beide glücklich waren, weil er einfach verstanden hat, wie Empathie geht. Hätte man seine Akte damals gesehen und gelesen, dass er eine dissoziale Persönlichkeit ist, hätte man erstmal gedacht, da wird nichts draus. Das haben viele Therapeuten auch gesagt, der ist nicht therapierbar, dissoziale Persönlichkeit, da brauchen wir gar nicht anfangen, das hat er genetisch gar nicht mitbekommen. Und ich habe immer gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube daran, ich glaube nicht, dass es bei jedem möglich ist. Das ist auch so natürlich. Und es gibt Menschen, wo ich auch sage, da ist Hopfen und Malz einfach verloren. Da ist es einfach gut, wenn die in sicheren Gefilden sind und die nicht anderen Menschen schaden können, gar keine Frage. Aber es gibt Menschen, wo es sich lohnt, wo man merkt, ey, da ist noch was. Da ist ein Feuer, da ist irgendwas, was in diesem Menschen brennt. Und aber dieser Mensch muss dieses Feuer selbst in sich sehen. Und der muss selbst das Bedürfnis haben, ey, ich möchte diese Liebe zu mir finden. Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt damals, dass jemand, der so tief in der Schuld steckt, selber aber irgendwann sagt, ey, ich muss lernen, mich selbst zu lieben, sonst kann ich nicht weitermachen. Wo ich so denke, und das ist, warum ich darüber rede heute, wie oft fällt es uns selber schwer, uns anzunehmen. Weil wir denken, wir haben was Schlimmes gemacht. Vielleicht haben wir unseren Partner, unsere Partnerin betrogen. Vielleicht haben wir gelogen. Vielleicht haben wir, ich weiß nicht, was für schlimme Dinge getan. Aber letzten Endes muss ich mir verzeihen. Ich muss mir vergeben. Und das ist ja das größte Thema, was hier eigentlich letzten Endes passieren musste. Er musste sich selbst vergeben. Nochmal, damit ist nie alles wieder gut. Dieser Mensch, der ist ja tot, ne? Aber auch da, er hat versucht, irgendwann mal die Eltern ausfindig zu machen und Kontakt aufgenommen. Die wollten den Kontakt nicht. Bei anderen Menschen habe ich erlebt, dass es dann aber Gespräche gab, um auch weiterzuleben. Und wenn ich jemandem immer noch die Schuld gebe, dann verzeihe ich mir nicht, ich verzeihe dem anderen nicht. Und letzten Endes schwächt es nur mich selber. Und letzten Endes habe nur ich Schaden davon, weil ich selber meinen Frieden nicht machen kann. Und das ist es, was es braucht. Und das konnte ich einfach total von ihm lernen. Er hat so schlimme Dinge getan, aber er war irgendwann bereit, trotzdem die Liebe in sich zu finden. Und hat auch irgendwann seinen Frieden mit sich gefunden. Und ja, er letzten Endes, finde ich, war er auch glücklich zum Schluss. Na, er hat wirklich sein Ding gemacht. Er hat weiterhin konsequent die Gespräche weitergeführt und er wollte das auch. Er wollte unbedingt, dass alles gut geht und hat sich wirklich gekümmert. Und ich konnte am Ende wirklich sehen, wo ich dachte, hey, wenn ich dich so hier sitzen sehe, ne, mit wie du deine Katzen streichst, ich finde, du siehst glücklich aus heute. Wo er auch sagen konnte, ja, das stimmt. Ich fühle mich auch so. Ich finde, ich kann endlich sagen, ich bin glücklich. Ich bin angekommen. Ich meine, so nach so einem langen Leben und irgendwann war er über 70, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich bin ja danach umgezogen. Und ich glaube, das irgendwann von sich selbst sagen zu können, ich habe die Verantwortung für mein Leben übernommen. Ich bin dahin gegangen, wo der tiefste Schmerz, die tiefste Schuld, die tiefste Scham war. Ich habe mir wirklich alles angeguckt. Und dann aber trotzdem zu merken, ey, ich bin nicht nur das. Ich bin nicht nur Schuld, ich bin nicht nur Scham, ich bin nicht nur böse, ich bin nicht nur schlimm. Ich bin auch ein Mensch. Und trotzdem verdiene ich es, mich zu lieben. Ich verdiene es, von anderen auch für das gesehen zu werden, was ich auch bin. Berührt mich immer noch, wenn ich das erzähle, weil ja, weil es mich damals sehr berührt hat, weil ich sehr an ihn geglaubt habe oder ich habe an Veränderung geglaubt. Er hätte mich auch enttäuschen können. Na, wenn er vielleicht wieder straffällig geworden wäre, dann hätte ich gesagt, okay, aber ich habe es versucht. Aber trotzdem habe ich an Veränderung geglaubt und das tue ich immer noch. Und ich glaube daran, dass Vergebung, dass Schuld und Scham, dass das ganz, ganz wichtige Elemente in unserem Leben sind, die einen guten Umgang brauchen. Also wenn wir uns heute mal draußen das Leben angucken, wie viele Menschen machen sich an irgendwas, vergehen sich heute an irgendwas. Wir haben Kriege, wir haben schwierige Situationen, die wir bewerkstelligen müssen. Und so viele Menschen geben sich die Schuld für irgendwas, sich selbst, dem Nachbarn, dem Kollegen, dem Chef, den Eltern. Ständig wird irgendwo die Schuld gesucht, dann in der Politik, ja, der ist schuld, die sind schuld, bla bla bla. Also Schuld ist so allgegenwärtig. Und es macht uns das Leben so, so, so schwer, weil wir keinen guten Umgang mit Schuld haben. Ich bin sehr katholisch, das heißt, ich bin sowieso mit diesem Thema Schuld und Sühne und all diesen Dingen sehr, sehr eng aufgewachsen. Damals konnte man zur Beichte gehen, dann wurde einem eben verziehen. Das ist eine Methode. Aber es nützt mir nichts, wenn ich mir selber nicht vergeben kann. Also mein eigener Umgang mit Schuld. Wie erkenne ich meine Schuld an? Wie erkenne ich mich an? Wie sehe ich trotzdem die Liebe in mir? Das führt ja letzten Endes erst zu einer Form von Heilung, die wir aber brauchen. Verantwortung zu übernehmen, Schuld anzuerkennen, alles richtig. Aber dann muss Vergebung passieren. Ich muss raus aus dieser Scham kommen und ich darf in die Heilung gehen. Und ich darf akzeptieren, dass ich auch loslassen muss. Dass ich wirklich, wirklich vergeben muss. Und irgendwann hat jeder Mensch vielleicht hoffentlich seinen eigenen Wendepunkt. Er hatte ihn dann irgendwann nach 33 Jahren. Bei manchen kann das aber auch sehr, sehr, sehr viel schneller gehen, weil diese Momente der Veränderung, die machen doch letzten Endes unser Leben aus. Jeder kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo er denkt so, hey, das war mein Wendepunkt. Da habe ich verstanden, hier geht's noch um viel, viel mehr. Und ich gucke jetzt, was macht mich glücklich, was macht mich aus, was darf mein Leben noch vollständiger machen, bereichern, was darf ich tun, damit ich am Ende wirklich glücklich bin und auch damit ich am Ende frei bin, weil das ist es doch, was wir uns alle, glaube ich, zutiefst wünschen, eine Verbindung zu uns, zu liebevollen Menschen, wo wir uns gut aufgehoben fühlen und parallel gleichzeitig aber auch die Freiheit. Innere Freiheit, äußere Freiheit, wie auch immer die aussehen mag, aber ich brauche ein Gefühl von, dass ich frei bin. Wie Freiheit auch immer für jeden aussieht, ist sowieso nochmal individuell. Aber wenn ich nicht irgendwie ein inneres Gefühl von Freiheit habe, komme ich auch nicht in Frieden. Und ich glaube, dann kann ich auch keine gute Beziehung führen oder gute Beziehungen führen. Und das für mich rauszuarbeiten, zu erkennen halt, was brauche ich im Leben? Und ja, vielleicht waren meine Startbedingungen nicht gut. Vielleicht waren meine Bindungen, die ich als allererstes erlebt habe, nicht gut. Vielleicht bin ich am Anfang nicht richtig geliebt worden, nicht gesehen worden. Okay. Und ja, vielleicht waren die ersten Jahre richtiger Dreck und Scheiß. Aber irgendwann kann der Punkt kommen, wo ich sage, ey, warte mal, das heißt aber nicht, dass das für den Rest meines Lebens so sein muss. Ich kann mich auf den Weg machen, neue Bindungen zu knüpfen. Ich kann lernen, dass Bindung nicht nur gefährlich ist. Ich kann lernen, dass Menschen nicht alle nur böse sind. Und ich kann lernen, zu vertrauen, mir und anderen. Und ich kann einfach auch merken, hey, auch da draußen ist noch Glück für mich. Und das, glaube ich, können wir alle gebrauchen. Und das wünsche ich mir einfach so, so sehr. Deshalb bin ich Coach, deshalb bin ich Traumatherapeutin, deshalb bin ich Paartherapeutin, was auch immer. Alles, um zu zeigen, ey Menschen, Leute, wir können uns wirklich an die Hand nehmen und können uns unser Leben angucken und können uns immer wieder der Liebe zuwenden. Egal wie schlecht vielleicht die Anfangsbedingungen waren. Liebe ist immer möglich, Veränderung ist immer möglich. Freiheit ist immer möglich und Frieden ist immer möglich. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber, dass mir dieses Thema so wichtig ist, weil ich weiß einfach, dass viele Menschen so sehr da draußen strugglen. Und wenn ich mir unsere Beziehungskulturen angucke, wenn ich mir das Datingverhalten angucke, wenn ich mir angucke, wie viele Menschen keine glücklichen Beziehungen führen, wie viele Kinder leiden, weil Menschen ihnen schlimme Dinge antun, wie viel Gewalt auf der Welt ist, wie viel Hass auf der Welt ist, wie viel Kriege wir führen, dann ist meine Arbeit einfach noch lange nicht zu Ende, weil wir brauchen Veränderung, ob wir das wollen oder nicht. Und wir brauchen gute Botschaften, wir brauchen gute Botschafterinnen, Botschafter, die, glaube ich, diese Botschaft raustragen. Leute, Veränderung fängt immer bei uns selber an. Wir können nicht warten, dass das irgendeiner für uns macht. Wir können nicht auf irgendeinen Politiker hoffen oder warten, dass irgendeine Regierung uns jetzt wieder glückliches Leben beschert. Das beginnt in uns selbst. Und ich hoffe, dass dir vielleicht heute oder allen die das hier hören und sehen, nochmal deutlich geworden ist, egal was für einen Scheiß du erlebt hast, es ist nie zu spät. Und ja, es gibt viele Dinge, die sind nicht gut gelaufen. Und es gibt immer ein Danach. Und es gibt immer ein Dafür. Und dafür, für die Liebe, für die Freiheit, für Frieden, lohnt es sich, sich zu verändern. Und das kannst auch du. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber der hat es ja nicht alleine geschafft. Nein, hat er nicht, natürlich nicht. Er hatte Therapeuten, er hatte gute Gespräche, er hatte mich viele Jahre an seiner Seite. Aber das kannst du dir ja auch besorgen, weißt du? Du musst das nicht alleine machen und Veränderung ist häufig alleine auch viel zu schwierig. Und das schafft man auch oftmals gar nicht alleine. Ich habe auch selbst in meinem Leben Veränderungsprozesse gehabt, wo ich mir Hilfe gesucht habe und das ist okay. Ich muss das nicht alles alleine machen. Also wenn du merkst, du haderst noch mit irgendwas oder gibst dir vielleicht noch für irgendwas die Schuld, dass deine Beziehung zerbrochen ist, dass der Kontakt zu deinen Kindern nicht toll ist oder dass du das Gefühl hast, du hast aus deinem Leben einfach noch nicht das Beste rausgeholt. So what is no, ist kein Problem. Wir können das ändern. Und wir können das auch gerne zusammen ändern. Ich helfe dir gerne dabei. Mach Kontakt zu mir, geh auf meine Webseite Andrea Holthaus, mach einen Termin mit mir, komm zu mir nach Mallorca. Ich kann einfach nur sagen, Veränderung ist möglich und ich hoffe, dass das rübergekommen ist. Liebes Leben für heute, danke und ich freue mich über jeden, der seine Gedanken hier mit mir teilen mag, mit mir hier auch in den Kommentaren diskutiert und ihr müsst auch alle gar nicht meiner Meinung sein. Aber welche Meinung habt ihr? Also dann lasst uns gerne austauschen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst. Ich freue mich, wenn du die Videos teilst oder den Podcast. Ja, das war's. Und wie immer, Kuss und Schluss.